Hab noch nie jemanden so schlecht lügen sehen wie diese Mutter. Wenn man alles liest von Fabians Leben, könnte die Mutter die Täterin sein. Bestimmt eine alleinerziehende Mutter, die mit dem Jungen nicht mehr klarkam. Ein Kind wurde getötet, seine Leiche angezündet. Für die Mutter ein unfassbarer Schicksalsschlag. Während sie versucht, den Tod ihres geliebten Sohns zu verarbeiten, sieht sie sich in den sozialen Medien mit haltlosen Vorwürfen, Gerüchten und Lügen konfrontiert. Welche Belastung das für eine trauernde Mutter bedeutet, ist kaum vorstellbar. Dorina L., die Mutter des 8-jährigen Fabian aus Güstrow, muss genau das durchmachen, als ihr Sohn im Oktober 2025 zunächst verschwindet und nach einigen Tagen seine Leiche gefunden wird. Der Fall bewegt Deutschland und bringt auch abseits des Gerichtssaals die dunkelsten Seiten einiger Menschen zum Vorschein.
Und damit herzlich willkommen zu Teil 5 von Tatort MV, der Fall Fabian. Heute wollen wir uns mit den teilweise extrem schwierigen und auch schrecklichen Auswüchsen beschäftigen, die der Fall Fabian im Internet angenommen hat. Und heute habe ich mir auch wieder meinen Kollegen Alexander Kalski, bei uns Investigativreporter, ins Boot geholt. Den kennt ihr schon aus den vorherigen Folgen. Er ist ganz eng am Fabian-Prozess dabei und hat sich auch zu dem Thema Influencer und wie sie sich an der schrecklichen Tat bereichern beschäftigt. Herzlich willkommen, lieber Alex.
Hallo und sehr gerne.
Dieser Fall Fabian hat ja ganz Deutschland bewegt und hat einen totalen Hype medialerseits ausgelöst, der teilweise auch wirklich komische Auswüchse annahm. Und du hast dich mit Influencern beschäftigt, die diesen Fall sehr stark für ihre Reichweite genutzt haben. Beschreib das mal. Wie bist du da drauf gestoßen? Was hat es damit auf sich?
Wir haben ja natürlich immer wieder die Tage recherchiert und geguckt, was kann man noch irgendwie berichten, was ist noch irgendwie vom öffentlichen Interesse, wo können wir noch Ansätze finden für unsere Berichterstattung, was ist relevant für die Menschen da draußen. Und da ist natürlich auch ein wichtiger Punkt für unsere Recherchen soziale Medien. Natürlich haben wir, ob es jetzt auf Facebook war, es gibt ja fast für jede Stadt irgendwie so eine lokale Gruppe, Güstrower Fragen Güstrower oder wie auch immer diese Gruppen alle heißen. Auch da war natürlich der Fall Fabian das Thema Nummer eins. Dort wurden wildeste Spekulationen in den digitalen Raum geworfen und das war aber auch nicht nur auf Facebook beschränkt, auch TikTok war da ein Medium, wo sich einfach wahnsinnig viele Menschen mit diesem Thema beschäftigt haben. Wie bereits gesagt, natürlich irgendwie klar ist, so dieses Schicksal ist krass und die Menschen wollen irgendwie Antworten haben, alles verständlich. Aber das hat dann irgendwann solche Dimensionen angenommen, dass dort wirklich Anschuldigungen in die Öffentlichkeit gehauen wurden, ohne vorher wahrscheinlich einmal drüber nachzudenken, irgendwie was man damit anrichten könnte. Es gab die wildesten Vorwürfe, ob es jetzt Fabians Mutter war, ob es Fabians Vater war, was dort auch für Geschichten über die beiden erzählt wurden. Und das war irgendwie krass, so das alles so zu lesen. Und man weiß ja auch so, die Familie liest das ja auch. Und wir haben uns halt einfach die Frage gestellt, was macht das irgendwie mit den Menschen, mit den Angehörigen, wenn die all sowas lesen müssen? Und woher kommt eigentlich das, dass da Menschen so drin aufgehen und irgendwie so sich selbst als Ermittler fühlen und sehen und das aber in einem so öffentlichen Raum wie den sozialen Medien. Da wollten wir uns halt einmal mit beschäftigen, woher kommt das und warum ist das problematisch? Wenn wir über solche Ereignisse berichten, setzen wir uns ja immer ein sehr enges Korsett und geben uns Regeln. Wie gehen wir vor und was machen wir, was können wir berichten, was sollten wir berichten? Das sind ja in einem Medienhaus ganz große Prozesse, die im Hintergrund laufen, die nach außen hin ja so gar nicht sichtbar sind. Aber wir sprechen ja jedes Mal durch, wenn wir irgendwelche Informationen haben. Erstmal natürlich, wie belastbar sind die? So können wir das unabhängig irgendwie prüfen? Ist das nur eine Quelle, die das sagt? Sind das mehrere unabhängige Quellen, die das Gleiche oder Ähnliche berichten? Dann ergibt sich daraus ja ein Bild. Dann gleichen wir das noch ab mit offiziellen Stellungnahmen von den Ermittlungsbehörden, was die uns sagen können. Und dann kriegen wir ein Gefühl als Journalisten und Journalistinnen dafür, wie belastbar ist diese Information. Und im nächsten Schritt gehen wir ja der Frage nach, ist diese Information irgendwie vom öffentlichen Interesse? Muss die Öffentlichkeit sich mit diesem Aspekt irgendwie auseinandersetzen?
Braucht es jedes Detail?
Und braucht es eben jedes Detail? Das ist auch noch eine wichtige Frage. Wie weit können wir gehen? Es gab ja eine relativ schnelle Meldung, als Fabian gefunden wurde, in welchem Zustand sein Leichnam war, also dass er verbrannt war. Klar ist das natürlich für die Leute irgendwie interessant. So, es hat ein gewisses öffentliches Interesse. Wie ist Fabian ums Leben gekommen? Und da ist natürlich der Zustand, in dem er gefunden wurde, ein wichtiges Detail. Aber dann muss man sich natürlich immer die Frage stellen, was richte ich damit an, wenn ich jetzt diese Information öffentlich mache? Die Ermittlungsbehörden reden in solchen Fällen immer von Täterwissen. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt kann eigentlich nur eine Person wissen, außer den Ermittlern, die vor Ort waren, wie ist Fabian ums Leben gekommen, wie sah er aus. Und das ist eben der Täter, die Täterin. Wenn ich jetzt aber als Medium diese Information öffentlich mache, wissen es natürlich alle. Das heißt, die Ermittlungsbehörden können die tatverdächtige Person denn nicht mehr darauf festnageln, dass sie davon gewusst hat, so weil es ja alle wissen. Sie kann sich ja dann darauf berufen, das habe ich in der Zeitung XY gelesen. Aber eigentlich hätte nur sie es zu dem Zeitpunkt wissen können. Und das müssen sich die Ermittler natürlich irgendwie offen halten. Und deswegen werden solche Informationen ja auch nicht öffentlich gemacht.
Hast du als Journalist Informationen, die du vielleicht erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichst?
Ja, also die gibt es immer in der Berichterstattung. Also man führt ja auch Hintergrundgespräche mit Ermittlern oder auch bei anderen Recherchen. Sind dann mehr Gespräche, die im Vertrauen stattfinden. So, da werden sensible Informationen besprochen, unter der Prämisse, dass davon nichts nach außen dringt.
Und der Hintergrund ist so ein bisschen, dass man sich nichts zusammenreimt? Oder warum werden die geführt?
Genau, dass wir als Journalisten ein Gespür dafür kriegen, was wirklich passiert, Dinge einordnen können, verstehen können. Aber wir nehmen uns dann trotzdem halt zurück, weil wir eben die Ermittlungsarbeit in dem Fall halt einfach nicht gefährden wollen. Auch wenn die Informationen, die wir darin erlangen, wahnsinnig interessant sind und wir auch davon ausgehen können, dass sie auch für die Menschen da draußen interessant sind und vielleicht auch ein Stück weit relevant sind.
Ich finde, das ist ein ganz entscheidender Punkt. So, sind diese Informationen interessant oder sind sie relevant? Und das ist was, wo wir uns als Journalisten auch immer wieder hinterfragen müssen. Und das haben wir haben ja auch oft telefoniert während dieses ganzen Falls. Das haben wir ja auch immer wieder getan. So, ist das jetzt was wirklich von öffentlichem Interesse ist, weil es in irgendeiner Art und Weise relevant ist? Oder ist es was aus niedrigen Beweggründen einfach interessant ist, weil es eine Sensation oder so ist und was sehr Ungewöhnliches ist? Und das ist auch eine besondere Herausforderung, finde ich, bei so einer Berichterstattung, sich da selber auch immer wieder zurückzunehmen und auch emotional immer wieder runterzufahren.
Definitiv. Gar nicht, weil es jetzt irgendwie aus so einer Sensationslust kommt, aber wir verfolgen ja einfach den Auftrag, die Menschen irgendwie zu informieren.
Ja.
Und wie wir jetzt schon mehrfach betont haben, war das Thema einfach wahnsinnig relevant für viele Menschen, weil die Leute wissen wollten, was passiert ist, was ist diesem Jungen zugestoßen, müssen wir uns noch Sorgen machen um unsere Kinder. Diesen Bedarf nach Informationen und Sicherheit ja auch ein Stück weit, dem wollten wir natürlich auch gerecht werden. Und dann ist man natürlich immer in einem Spannungsfall. So, wie kommunizieren wir und was kommunizieren wir? So, da müssen wir uns ständig hinterfragen. Und das ist ja dann natürlich der große Unterschied zu vielen Influencern.
Ja, genau. Da sind wir jetzt bei den Influencern, mit denen du dich dann auch noch rumgeschlagen hast. Aber es gab ein, zwei Influencer, die sehr umtriebig waren, die auch, aber auch von ganz weit weg waren und meiner Meinung nach gar keine Expertise hatten. Aber du hast auch Interviews mit den Personen geführt. Erzähl du mal.
Es war eine Influencerin aus Österreich. Also sie kam ursprünglich aus Deutschland, lebt aber mittlerweile in Österreich und irgendwie ist hier halt wie sehr viele in Deutschland, sagtest du ja auch bereits so, das Thema war ja in ganz Deutschland in den Medien. Da war ja ein sehr großes öffentliches Interesse an dem Fall. Und entsprechend hat die Dame auch von dem Verbrechen mitbekommen und sich damit halt beschäftigt. Und nach ihren Aussagen geht es ihr um Kinderschutz, so sie selbst Mutter und wollte halt, dass dieses Verbrechen aufgeklärt wird, was natürlich erstmal völlig legitim ist. Ich glaube, da war sie nicht alleine. Ich glaube, das wollten sehr viele, dass dieses Verbrechen aufgeklärt wird und richtig aufgeklärt wird. Und ich glaube ihr auch, dass es ihr auch um Schutz der Kinder ging. So, das will ich ihr gar nicht absprechen. Aber dann ist natürlich immer die Frage, wie mache ich etwas? Der Zweck heiligt ja nicht alle Mittel. Und im Endeffekt, finde ich, hat sie halt da mehr Schaden angerichtet, als dass sie irgendwie was Positives bewirkt hat. Weil sie einfach ungeprüft, also sie hat ja immer sehr viel Wert drauf gelegt, dass sie das nicht irgendwie eigene Erkenntnisse sind, die sie dort publiziert, so sei es irgendwelche Vorwürfe gegen die Eltern, was sie angeblich getan hätten oder getan haben könnten und wie sie sich eventuell mitschuldig gemacht haben. Dort hat sie auch sehr viel widersprochen. So in einem Video auf TikTok waren die Eltern irgendwie Täter, in einem anderen haben sie sich mitschuldig gemacht. Und sie hat halt immer sehr viel Wert drauf gelegt, zu betonen, dass sie ja nur Sachen verbreitet, die ihr zugetragen werden. Also sie war dann immer im Gespräch mit anderen TikTokern, die dann auf sämtlichen Kanälen ihr irgendwelche Informationen zugespielt haben. Und das hat sie dann einfach immer vorgelesen und weiterverbreitet. Und ich habe sie auch gefragt, wie sie das denn prüft, ob das stimmen könnte, was diese Menschen ihr erzählen. Das Einzige, was sie gemacht hat, ist, wenn die Leute sie mit Klarnamen, also mit einem echten Namen, nicht mit irgendeinem Fake-Namen, der
Pusteblume 83.
Genau, so wenn die mit echten Namen geschrieben haben und auch mit Bild und quasi sich so ein bisschen erkennbar gemacht haben, dann hat sie das als bare Münze genommen. Und ich weiß nicht, ob man sich nicht auch so einfach einen Namen ausdenken könnte und irgendwie in Zeiten von KI auch ein halbwegs realistisch aussehendes Bild irgendwie als Profilbild nutzen könnte. Aber all sowas hat sie halt überhaupt nicht mitgedacht. Was noch so ein Aspekt war bei ihrer, in Anführungszeichen, Qualitätsprüfung der Informationen, war, wie detailliert Menschen Sachen erzählen und ob sie aus dem Umfeld kommen. Aber auch das kann man ja nicht aus Österreich unabhängig prüfen. Das hat sie auch nicht, aber sie hat so ein bisschen die Verantwortung dann immer von sich weggeschoben. Ich lese ja einfach nur Zuschriften vor. Aber das sorgt natürlich, erstmal belastet es, glaube ich, einfach wahnsinnig die Familie von Fabian, wenn sie sowas über sich lesen muss. So, ich war auch mit der Anwältin in Kontakt, die sich Fabians Mutter genommen hatte. Und die hatte auch davon berichtet, dass es Fabians Mutter damit überhaupt nicht gut ging. So, ich war auch noch, hatte auch noch mit einer Freundin von Fabians Mutter geschrieben und auch die berichtete, dass es ihr damit wahnsinnig schlecht geht, wenn sie das überall in den Sozialmedien von sich liest. Und es gab ja auch durchaus Anfeindungen in den Kommentarspalten. Also da wurden Fabians Eltern bedroht und verächtlich gemacht. Und da gebe ich auch dieser Influencerin und allen anderen, die das ähnlich praktiziert haben, eine gewisse Mitschuld, dass es solche Ausmaße angenommen hat.
Ja. Hast du zufällig die Followerzahlen noch im Kopf?
Wie viele ihr gefolgt waren?
Ja.
Das war noch in einem recht überschaubaren Bereich für eine Influencerin. Ich glaube, es waren so um die 55.000, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, die ihr gefolgt sind. Aber nichtsdestotrotz hat sie halt mit ihren Videos halt eine riesen Reichweite generiert. Also wenn ich das noch richtig im Kopf habe, war ihr erstes Video zu Fall Fabian, was sie veröffentlicht hat, war auf jeden Fall ihr reichweitenstärkstes auf ihrem TikTok-Account. Und ich glaube, es hatte knapp 5 Millionen Aufrufe. Also sie hat 5 Millionen Menschen mit ihren Theorien erreicht. Und in Zeiten, wo wir ja auch sehen, dass Medienkompetenz nicht das am stärksten ausgeprägte ist in unserer Gesellschaft, und einfach wahnsinnig viele Leute diese Informationen ungeprüft hinnehmen und irgendwie als gegeben nehmen. So, weil man seinem Lieblingsinfluencer, seiner Lieblingsinfluencerin ja irgendwie ein gewisses Vertrauen entgegenbringt. Und das wurde halt einfach 1:1 übernommen. Und damit waren einfach sehr viele Falschnachrichten im Umlauf.
Das wären erstmal meine Fragen an dich. Nochmal herzlichen Dank und schauen wir, wie es weitergeht.
Das machen wir. Vielen Dank.
Wir wollen das Thema Influencer und ihre Bedeutung im Fall Fabian auch aus wissenschaftlicher Perspektive beleuchten. Dazu sprechen wir mit Dr. Anne Ganzert. Frau Ganzert ist Medienwissenschaftlerin und forscht an der Uni Marburg unter anderem zum Thema Web-Sleuthing. So nennt man das, wenn sich Menschen vor allem über das Internet miteinander vernetzen und quasi als Hobbydetektive versuchen, Verbrechen aufzuklären. Hallo Frau Ganzert. Die Web-Sleuths sind aber nochmal was anderes als Influencer, richtig?
Das sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich sag mal, die professionellen Journalistinnen würde ich da jetzt mal rausnehmen aus der Paarung, obwohl sich das natürlich auch überlappt, gerade im Podcast-Bereich. Aber die Web-Sleuths, die online zusammenkommen, um sich wirklich einen Fall vorzunehmen, um wirklich auch zu versuchen, sachdienliche Hinweise, wie das dann immer so schön heißt, irgendwie zu liefern, die gehen nicht unbedingt an die Öffentlichkeit außerhalb ihrer Gruppe oder außerhalb der Polizei. Mhm. Also die sind eigentlich eher unter sich, machen ihr Ding. Und wenn die was Gutes finden, was irgendwie zur Anzeige gebracht werden muss oder wie auch immer, reden die eher mit den Behörden, als jetzt ein Reel zu machen und das auf Social Media zu stellen. Die Menschen, die auf TikTok und Instagram und sonstigen Plattformen Inhalte produzieren zu diesem Thema, die fallen eben eher in so eine Wiederverwertungslogik. Die erzählen viel nach, die spekulieren natürlich auch, aber die würde ich nicht unbedingt immer auch als Ermittelnde. Ja, ich sage immer, Amateurermittlerinnen sind eigentlich die Web-Sleuths und das sind die TikTokerInnen nicht unbedingt. Da gibt es auch, ne? Es ist ja immer so eine Generalisierung, sind immer nicht alle. Aber ich würde das trotzdem voneinander trennen, weil das eine nicht unbedingt was mit dem anderen zu tun hat. Zumal ganz häufig die Accounts von wirklichen aktiven Web-Sleuthern weniger reißerisch sind. Also die haben natürlich schon auch Social Media, aber die sind jetzt nicht so sehr auf die Klickzahlen ausgerichtet wie so manch anderer Account.
Das ging mir gerade im Kopf rum, wenn ich das mal hart zuspitzen würde. Klingt das für mich ein bisschen so, das Ziel der Web-Sleuther eher darin liegt, zu helfen, bei den Ermittlungen voranzutreiben oder eben Aufmerksamkeit auf einen alten Fall zu richten. Und die TikToker, die sich vielleicht besonders spektakulären Fällen bedienen, dass das Ziel eher die eigene Reichweite ist und nicht unbedingt, und der Fall dann eher das Mittel zum Zweck ist?
Kann man, glaube ich, zugespitzt schon so sagen. Ich würde denen jetzt nicht unterstellen, dass nicht trotzdem eine Motivation dahinter ist, irgendwie was Gutes zu tun oder dem Recht irgendwie zur Seite zu stehen oder sowas. Das glaube nicht, dass das jetzt reines Kalkül ist, aber es hat schon eine andere Ausgangsposition, ja.
Wir hatten in dem Fall Fabian den konkreten Fall, dass eine Influencerin aus Österreich, die also keine regionale Nähe hat, ich weiß nicht, ich glaube, dass sie auch Kinder hat, jedenfalls berichtet sie von denen, vorher aber auch nicht als Web-Sleutherin oder so bekannt war, sehr schwere Vorwürfe erhoben hat. Wie bewerten Sie sowas?
Naja, schlussendlich ist das in so eine, wie sagt man dann auf Deutsch, Rumor?
Gerücht.
Danke. Genau, also das ist so eine Gerüchteküche, auf gedopte Gerüchteküche, würde ich, glaube ich, sagen.
Das ist ein schöner Begriff.
Was die Social Media Plattformen da machen. Also eben, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, muss ich auch nicht beurteilen, warum auch immer die Person sich jetzt eben so angefasst gefühlt hat von diesem Fall, dass sie dann losgeht, sich da irgendwie reinliest, eine Idee hat und die Idee dann in die Welt posaunt. Das ist ja erstmal das, was da passiert. Das wäre, wenn man Social Media rausnimmt, ja total egal. Na, spielt ja keine Rolle. Wenn sie das irgendwie in der Mittagspause bei sich bei der Arbeit macht, dann hören das die 4, 5 Leute um sie herum. Die denken sich dann ihren Teil und dann war das Ende. Wenn das jetzt mal in diesem Offline-Kontext gedacht, unter Umständen zu der Familie geraten würde, ja, im Stille-Post-Prinzip, dann hätten wir ja da im Sinne der Rechtsprechung schon auch eine Möglichkeit, was so Dinge wie Verleumdung und sowas angeht, dagegen vorzugehen. Und das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied wiederum mit Europa und den Staaten, was so freie Meinungsäußerungen und wo hört das auf, wo fängt das an, angeht. Menschen online zu diffamieren, passiert in den sozialen Netzwerken an jeder Ecke und hat mit Websleuthing, Kriminalfällen und Opfern überhaupt nichts zu tun. Sie hätte das ja auch machen können, weil die andere Frau ihr im Supermarkt den Einkaufswagen geklaut hat. Die Dynamik ist natürlich aufgeladen, dadurch, dass es ein Kind betrifft, was irgendwie Opfer von Gewalt geworden ist. Da sind die Leute emotional natürlich sensibler und auch leichter aufzuregen. Das ist in den meisten Rankings, wenn man sich das so anguckt, wenn Menschen gefragt werden, wie sie Straftaten einordnen, da ist immer Mord und dann kommt Gewalt an Kindern immer noch hinter Mord, also oder über Mord. Ne? Das wird immer noch krasser eingestuft. Und wenn das natürlich dann zusammenkommt, dann ist das natürlich im Sinne der emotionalen Aufgeladenheit und auch der Aufmerksamkeitsökonomie das Nonplusultra. Und das zieht dann halt.
Und wenn wir jetzt irgendwie auf Influencer gucken, die Reichweite scheffeln mithilfe eines schrecklichen Verbrechens, dann ist dieser Belohnungseffekt, mehr Likes, mehr Reichweite und was weiß ich, was dann noch irgendwie alles da dran hängt, ja ähnlich vielleicht wie das Erfolgsempfinden eines Hobbydetektiven, einer Hobbydetektivin, die etwas zu einem Fall wirklich beitragen wollte und eben in ihrer Community dann Anerkennung findet.
Ja.
Ich habe jetzt schon ein paar Mal gedacht, es ist im Grunde so ein bisschen wie schon immer in der Menschheit. Also Menschen interessieren sich für Verbrechen, Menschen wollen irgendwie spekulieren, Menschen wollen sich austauschen und irgendwann driftet es dann vielleicht bei einigen ab in Richtung von, ich nutze das für meine eigene Etablierung. Und wenn wir dann noch den Punkt Social Media mit reinnehmen, haben wir da natürlich einen massiven Verstärker. Aber letzten Endes ist es der Mensch tickt, wie der Mensch nun mal tickt.
Ja, auf jeden Fall. Also das würde ich zu 100% so unterschreiben.
Brauchen wir einen engeren rechtlichen Rahmen, um gerade auch im Internet Dinge zu veröffentlichen?
Ich weiß nicht, ob irgendein Rechtsapparat schnell genug ist, um immer da up-to-date zu sein, was eigentlich reguliert werden müsste. So. Deshalb glaube ich, dass wenn man sich da jetzt dran setzt und dann sagt, okay, es gibt jetzt neue, weiß ich nicht, Diffamierungsrechtlinien für Social-Media-Posts und sowas, das ist dann okay, das hilft bestimmt auch einigen Leuten. Das wäre jetzt in dem Fall bestimmt auch im Nachgang ganz positiv. Ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich nicht.
Und so ein bisschen ist es dann vielleicht auch wieder Lernen aus der Geschichte. Es tritt ja dann irgendwie eine Regulierung ein, wie Sie vorhin auch gesagt haben, bei den Web-Sleuthing-Gruppen, die früher viel anfälliger dafür waren, dass Vorverurteilungen stattgefunden haben und dann auch schlimme Aktionen folgten. Und es mittlerweile aber so ist, dass sie sich sehr stark selber regulieren. Wahrscheinlich muss es dann irgendwie eine Mischung aus allem sein.
Es darf ja auch verschiedene Dinge geben. Also ich weiß, dass, also wenn man jetzt auf den Journalismus schaut, da gibt es ja auch unterschiedliche Arten, damit umzugehen. Ich möchte jetzt hier keine bestimmten Publikationen benennen, aber das ist jetzt auch nicht immer alles der hohe Qualitätsjournalismus, der nicht spekuliert, der nicht verurteilt, der nicht vor allem auf die Emotionen geht und nicht auf die Fakten. Ja, also das ist ja diese Bandbreite an Kommunikation, die darf ja auch sein. Und man muss immer hoffen, dass die Menschen mehrere Dinge sehen oder konsumieren zu verschiedenen Themen und dann ihr eigenes Ding daraus machen. Ja, also wenn jetzt jemand mit dem Fall Fabian zu tun hat und ausschließlich den Content dieser Influencerin konsumiert hat, das ist natürlich dann sehr eng und auch sehr problematisch. Höchstwahrscheinlich ist das aber nicht so. Schon allein wegen des Algorithmus. Ja, wenn ich das geguckt habe oder 5 Reels von der Dame mir angeguckt habe, dann kriege ich auch noch andere Sachen zu Fabian vorgeschlagen. Und dann kriege ich ja schon wieder so eine Gemengelage, aus der ich mir was anderes raussuchen kann. Und das muss man immer so ein bisschen hoffen, dass jetzt nicht 25.000 Leute, die irgendeinen Post sehen, alle diesen einen Post für bare Münze nehmen, sondern dass das immer einer von mehreren Posts ist, die zusammen einen Eindruck oder ein Gesamtbild ergeben. Und bisher ist mir es zumindest noch nicht so häufig begegnet, dass dann alle diese Posts in eine Kerbe schlagen.
Frau Dr. Ganzert, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Sie und für Ihre weitere Forschung.
Herzlichen Dank Ihnen auch.
Das war Folge 5 von Tatort MV, der Fall Fabian. Moderation Carla Quick. Redaktion Carla Quick und Oliver Kramer. Sprecherin Kaya Sesterhen. Zu Gast Alexander Kalski und Anne Ganzert. Aufnahmeleitung und Postproduktion Oliver Kramer und Benjamin Bartz. Tatort MV ist eine Produktion der Ostsee-Zeitung GmbH & Co. KG.